Auch heute beginne ich wieder mit einem Zitat eines großen Fußballphilosophen, der heißt Michael Köllner. Und der hat gesagt, ich mache nur Sachen, auf die ich richtig Bock habe. Deswegen bin ich dabei, bei diesem Podcast. Ihr guckt mich mal mit so großen Augen an nach dieser Einleitung, als wäre das irgendwie ganz, ganz große Philosophie. Dabei habe ich doch nur jemanden zitiert.
Er hat ja auch gesagt, er ist ein Trainer für alle und wir sind auch für alle da. Also insofern... So sieht's aus. Wie Kölner.
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es großartig von dir. Also wie du dich vorbereitest, wie Konfuzius sagt, also das finde ich stark.
Das war's aber schon mit meiner Vorbereitung. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport 1. Wir stellen uns kurz vor, der Esel natürlich immer zuerst. Mein Name ist Tobi Schäfer, weil ihr das beim letzten Mal großzügigerweise vergessen hattet. Nicht, dass das hier unter den Tisch fällt. Dann haben wir Thomas Wagner, unser regelmäßig unregelmäßiger Experte.
Hallo, schönen guten Tag, Alaaf aus Kölle.
Yannick Barkic ist auch wieder da.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und der Audio-Podcast hat das, was auch 1860 München hat, einen Kölner. Markus Höhner himself ist auch wieder mit dabei.
Guten Tag. Zugereist vom Maternusplatz in Rodenkirchen.
Karneval alle gut überstanden?
Ja, war entspannt. Wir waren in Münster, deswegen nichts mitbekommen.
Ich hatte eine Sendung, das verbietet sich.
Ich habe nicht gefeiert.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Du warst der Einzige, der frei hatte.
Nein, ich habe mich auf diesen Podcast vorbereitet und habe, weil wir am Dienstag Nachmittag aufzeichnen, gestern Abend, also am Montagabend, eure Sendung aus Münster geguckt. Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig am Ende 1:1 und damit sind wir bei unserem ersten Thema von heute. Münster wieder nicht gewonnen, 11 Spiele in Folge, jetzt glaube ich ohne Sieg. Es war jetzt zwar wieder so ein Moralding, den Ausgleich noch gemacht und alle sagen jetzt ja zumindest die Moral stimmt, aber stimmt denn die Qualität in Münster? Reicht das denn, um da unten nochmal wieder rauszukommen? Das wäre jetzt meine erste Frage, Markus.
Ja, derjenige, der das Spiel gesehen hat, der hat gesehen, dass Preußen Münster definitiv hart gearbeitet hat, die Dinge umgesetzt hat, die Hübscher verlangt hat und ich würde sagen, kämpferisch war das gestern dritte Liga pur und absolut in Ordnung. Das heißt, wenn man in Münster auf das Unentschieden guckt, dann geht es jetzt nicht nur um das Ergebnis. Wenn man die Grundeinstellung sieht, war das gestern eine gute Leistung. Auf Augenhöhe mit einem Aufstiegskandidaten, dürfen wir auch nicht vergessen. Mit einem sehr guten Kader, auch das hinterher. Dass du natürlich am Ende wieder mit dem einen Punkt dastehst. Ich habe viele fragende Gesichter gestern auch gesehen, die irgendwie so alle gesagt haben, ja, bringt uns das jetzt weiter? Und diese Frage bleibt auch erstmal offen.
Also ich finde, dass der Kader A nicht besonders gut ist von dem, was wir qualitativ haben können, auch wenn sie gestern jetzt 1-1 gespielt haben gegen Chemnitz, scheint ja zumindest so zu sein, dass die Mannschaft intakt ist, weil sie sich dagegen wehrt. Vielleicht hat man sie auch ein bisschen vom guten Saisonstart blenden lassen. Also Geld ist ja in Münster traditionell ein rares Gut. Trotzdem träumt das Umfeld irgendwie immer noch mindestens von zweiter Liga als Gründungsmitglied der Bundesliga. Ich finde auch die Gesamtsituation im Verein relativ schwierig. Also vom Vorstand hörst du eigentlich gar nichts. Dann ist Malte Metzel, da ist der starke Mann, der Hübscher auch geholt hat. Bei Hübscher habe ich mich wirklich gefragt. Also wir haben den ja damals in Bremen auch erlebt, in der zweiten Mannschaft. Und wir wissen ja alle, dass die zweiten Mannschaften eigentlich gut ausgebildete Spieler haben, Bremen traditionell eigentlich immer. Da sind sie ja letztlich auch abgestiegen. Also ich weiß jetzt nicht, warum, wie man glauben konnte, dass Hübscher sich einen ganzen Kader zusammenstellen kann. Und das wird dann schon laufen. Und dann hast du einen Sportdirektor, der eigentlich, hat man das Gefühl, im Moment auf relativ allein auf weiter Flur ist. Also er muss die Entscheidungen treffen, der ja sicherlich auch keine einfache familiäre Situation im Moment hat. Das kostet sicherlich auch Energie. Und wenn ich das Ganze dann zusammennehme, weil ein Sportdirektor ja vielleicht auch dann ein bisschen Druck vom Trainer noch nehmen könnte, ist für mich Preußen Münster leider im Moment ein ganz klarer Abstiegskandidat.
Ich finde die Mannschaft eigentlich sehr interessant. Also die Neuzugänge vor der Saison mit Brandenburger, mit Schnellbacher, Wagner, das waren alles Spieler, die schon mal in der dritten Liga gespielt haben und auch abgestiegen sind. Ich glaube, Münster hat sich so ein bisschen erhofft, da so eine Trotzreaktion von den Spielern zu bekommen. Die fehlt jetzt aktuell ein bisschen, aber ansonsten finde ich, wie sie es machen aktuell, die Mannschaft, wie sie die Reaktion zeigt gegen Braunschweig, das ist schon gut für den Verein.
Aber reicht auch nicht, oder? Wenn du dann immer nur wieder einen Punkt holst und so, du musst halt auch mal siegen, um da unten rauszukommen.
Das stimmt, aber ich finde die Reaktion, die die Mannschaft gezeigt hat, vor allem in den letzten Wochen, war richtig gut und das muss auch Hoffnung geben.
Aber Yannick, ist es nicht so, du kannst natürlich vollkommen zu Recht sagen, es gibt Mannschaften, die zerfallen schon in so einer Phase der Saison. Das ist natürlich auf gar keinen Fall der Fall in Münster. Aber wenn du jetzt mal die Mannschaft vom letzten Jahr siehst, die unter Antwerpen einen guten Mittelfeldplatz geholt hat, wo wir aber schon gesagt haben, damit wurde aber schon fast alles aus der Mannschaft auch rausgequetscht. So, und dann hast du viele der Spieler verloren, die gut waren, und hast eigentlich nur Viertligaspieler dazugeholt. Ein paar, du hast Brandenburger genannt zum Beispiel, das geht.
Aber dann ist es doch gar nicht so verwunderlich, dass er da unten steht.
Ja, aber trotzdem glaube ich, dass du von Seiten der Verantwortlichen gesagt hast, das ist ein Kader, das reicht, um die Klasse zu halten. Du musst ja dann irgendwas haben, was Hoffnung macht. Immer nur 1-1 zu spielen, wird auf Dauer auch nicht reichen. Hast du eine Heimstärke? Ich finde im Moment auch so Leute wie Scherder und Kittner, wo du jetzt sagen könntest, das sind erfahrene Drittligaspieler, die strahlen für mich jetzt auch nicht die Sicherheit aus. Dann fehlen dir vorne Torschützen mit Rühle, mit
Kobylanski,
der weg ist, genau, Klingenburg. Das ist wahnsinnig viel Qualität, die da weggegangen ist. Und da brauchst du entweder einen Knallstart, von dem du zehren kannst, oder du bist so stark zu Hause, dass egal wer kommt, Angst hat, nach Münster zu fahren. Sehe ich alles im Moment nicht.
Dass personeller Aderlass im Sommer stattfinden würde, das haben sie ja immer gewusst. Sie wussten, dass es ein ganz schwerer Neubeginn wird. Ich glaube, das war auch eine Überlegung. Deswegen haben sie Hübscher genommen, weil sie wissen, dass er gut mit jüngeren, unerfahrenen Spielern arbeiten kann. So war zumindest die Denkweise. Ich habe gestern eine Personalie irgendwie so symbolisch erlebt. Es gab ja die Geschichte über Danilo Wiebe, der sich vorletzte Saison Kreuzband gerissen hat, Knie kaputt, über ein Jahr gefehlt hat. Und dann haben sie sich nicht getraut, mit dem zu verlängern. So, jetzt ist er nach Braunschweig gegangen, als er vereinslos war. Der war komplett auf dem Markt. Der ist nicht nur ein Stammspieler seit nun 10 Spielen, sondern was der gestern auf dem Platz gezeigt hat, eine Präsenz, eine Qualität auf der 6. Und genau in diesem Zentrum, jetzt hat gestern der Littger gefehlt, ist es total mau. Da kam keine Idee, da rennt der junge Erdogan rum, der sich sehr schwer tat, Fridolin Wagner. Tut sich in der Rolle meiner Meinung nach auch sehr schwer. Das ist für mich eine Symbolik. Du musstest Spieler gehen, wobei den musstest du ja noch nicht mal gehen lassen. Du hast Spieler verloren, die dir heute eine Mannschaft prägen könnten. Danilo Wiebe für mich eine symbolische Geschichte. Der war gestern überragend.
Das hat Malte Metzelder ja vor der Saison gesagt, dass das die schwierigste Personalie war, dass sie mit ihm nicht verlängert haben.
Ja, warum war die schwierig? Er war ja da.
Ja, ich glaube, sie haben gedacht, dass er doch dann zu verletzungsanfällig ist und dass er dann nicht auf die Einsatzzeit
kommt. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenn wir über Münster sprechen. Es ist ja Wahnsinn, wie chronisch klamm dieser Club eigentlich ist. Ne? Also Westfalen ist ja eigentlich eine wirtschaftlich starke Region, gerade auch rund um Münster rum. Preußen-Münster ist ein Aushängeschild. Und es gab ja vor Jahren mal, da haben sie einen Saisonstart gehabt, da waren sie nach 10 Spielen ganz vorne. Da hat man dann von der zweiten Liga geträumt und seitdem ist das Geld immer weniger geworden. Da muss man natürlich auch mal an die Wirtschaft in Münster appellieren. Was ist da eigentlich los? Das finde ich echt enttäuschend für so einen für mich großen Verein, gerade in Liga 3. Und ich glaube, man hat sich von guten Saisonstart auch ein bisschen täuschen lassen. Nach 4 Spielen waren die, glaube ich, bei 8 Punkten oder sowas. Da sah es ja ganz gut aus. Und wenn du dann so nach 4-5 Spieltagen vielleicht nicht direkt diese Sinne geschärft hast, wo wir spielen hier vom ersten einzigen Punkt nur um ein Ziel. Ich meine, das ist ja jetzt schon ein Abwärtstrend und ich habe nicht das Gefühl, dass sie es im Moment aufhalten können. Und da weiß ich tatsächlich nicht, ob Sven Hübscher dafür der richtige Mann ist.
Lass uns doch mal den Puls fühlen bei einem, der sehr nah dran ist und der gestern Abend ja ein bisschen was zu feiern hatte, denn der ist seit 25 Jahren Stadionsprecher bei Preußen Münster und hat gestern Abend sein sage und schreibe 500. Spiel im Stadion gemacht als Stadionsprecher. Martin Kirnberg rufen wir jetzt mal an.
Und weißt du, was das Geile ist? Sein zweiter Verein ist der HSV. Erstes Bundesligaspiel in der Historie, Preußen-Münster gegen den HSV.
Kirnberg.
Hallo Martin, hier ist Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Hier sind Thomas, hallo. Markus, Yannick und Tobi. Grüß dich.
Hi.
Grüß dich, hallo.
Hallo Martin.
Guten Tag. Hallo in der Runde, ja.
Gestern Abend dein 500. Spiel bei Preußen-Münster für Preußen-Münster. Wie war es denn so für dich, das 1-1? Bist du zufrieden oder eher nicht zufrieden?
Ja, ich bin erstmal zufrieden, halt, dass wir den Punkt geholt haben. So in der 85. Minute war es dann ja soweit, Gott sei Dank. Also wir haben uns schon sehr schwer getan in Sachen Chancenverwertung, so wie ich es gesehen habe. Ja, es war eine Erleichterung und halt gut, das 500. Spiel, Emotionen pur. Und dann will man natürlich auch nicht als Verlierer dann vom Platz gehen. Ja, aber man sieht ja doch schon die Probleme bei der Mannschaft halt in der Chancenverwertung und ja, es war halt nicht so einfach, die Situation im Moment.
Jetzt ist ja so, dass Preußen-Münster seit 9 Jahren durchgehend in der dritten Liga spielt. Kein anderer Verein ist durchgängig so lange dabei. Mal Hand aufs Herz. Wie groß ist denn die Angst, dass das schief geht in dieser Saison?
Ja, also bei mir sehr groß. Also ich muss schon sagen, dass das mich auch emotional sehr, sehr mitnimmt. Halt die Situation jetzt, ich kann mich kaum erinnern an eine Saison, ob jetzt Oberliga, Regionalliga oder dritte Liga, so eine Serie halt, die große Spiele vom 3. August, glaube ich, war das letzte gegen Kaiserslautern und ja, schon sehr bedenklich halt. Aber die Mannschaft zeigt Moral, kämpft, spielt sie auch noch Chancen heraus und das stimmt mich dann eigentlich auch positiv.
Martin, aber wie ist es denn eigentlich, es ist ja immer sehr angenehm, bei dir an deinem Arbeitsplatz zu stehen, wenn ich jetzt so auch sehe, wie du so eigentlich die Leute mitnimmst, dass das Stadion und auch das Umfeld eigentlich ja immer noch so ein bisschen fast von zweiter Liga träumen. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich aufs Personal drauf gucke, viele unerfahrene Spieler und eigentlich doch für die Klasse auch noch unerfahrener Trainer. Und obwohl die Moral stimmt, du hast gerade die Probleme schon angesprochen mit Chancenverwertung. Glaubst du denn, du hast ja viele Spiele auch oder Spieler kommen und gehen sehen, dass die Qualität wirklich reicht, um in der Liga zu bleiben?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage, halt die Qualität. Also es gibt natürlich auch Spieler die bei uns, die auch Erfahrung haben. Gestern zum Beispiel waren in einem Zweikampf, da habe ich den Erdogan, also ich will jetzt auch gar nicht persönlich angreifen, aber der rannte hinterher. Also ich weiß nicht, ob die Qualität stimmt. Also das ja, es ist irgendwie so ein Mischmasch. Einmal stimmt sie und einmal stimmt sie nicht. Aber wenn man vorne keine Tore macht, dann ist irgendwie was mit der Qualität nicht in Ordnung, meiner Meinung
nach. Martin, hier ist der Markus. Wir haben dich gestern, zumindest dann auch kurz, auf dem Sender beim Magenta Sport gefeiert. Also nochmal auf diesem Wege Glückwunsch. 500 ja. Spiele als Stadionsprecher, das ist schon mega cool. Über 25 Jahre machst du das. Jetzt muss ich mal kurz in der Wunde wühlen. Habe ich nämlich da im Stadionheft gelesen. Du hast mal ein Lied von Phil Collins gespielt, 2006, ja. Und warst ziemlich traurig. Erzähl mal gerade.
Ja, das war der Abstieg 2006, auch doch bei unserem 100-jährigen Jubiläum. Wir wurden 2006 auch noch 100 und haben dann ein Spiel gegen Wuppertal SV damals sagen im Stadion 1-4 verloren. Und ja, man muss sich dann ja irgendwie auch vorbereiten, auch dass der Moment dann kommt beim Abstieg. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, damit ist der FC Preußen Münster abgestiegen. Dann stand 1-4 und ja, hab dann also den Paradise gefunden. Also auch unabsichtlich, eigentlich spontan. Und ja, das Lied verfolgt mich halt immer noch. Wenn ich es irgendwie im Radio höre, dann drehe ich es entweder leiser oder ja, mach's aus. Ne? Also das ist schon emotional eine Bindung zu dem Lied.
Also ab jetzt kein Phil Collins mehr im Großraum Münster. Sag mal, wir sprachen ja eben darüber, bevor du dran warst. Der wirtschaftliche Rahmen in Münster ist das Problem. Ein Grimaldi ging weg, erwiesenermaßen, weil er woanders mehr Geld verdient. Marco Antwerpen, ein Megatrainer, den ihr hattet, hat schon ein halbes Jahr vorher gesagt, ich gehe weg. Ich will jetzt gar nicht sagen, wegen seines Gehaltes vielleicht auch, aber auch, weil er gemerkt hat, ich kriege hier keinen Kader mit Perspektive. Deswegen hat er sich so früh anders entschieden. Also lieber joblos als in Münster ohne gute Perspektive sein. Wir wundern uns, dass eine Stadt, die bekannt ist als Studentenstadt und dann so einen Werbeträger wie Preußen Münster hat, eine nette Stadt, dass da wirtschaftlich nicht mehr Zusammenhalt entsteht.
Ja, das ist das Problem. Es sind auch Sponsoren dann abgesprungen. Große Firmen, die jetzt im Umkreis von Dortmund und dann Schalke existieren, die sich da als Werbepartner angeboten haben. Und das stimmt mir dann auch schon bedenklich. Ja, das ist halt die Mentalität der Stadt. Also wenn du oben stehst, wenn du die Spiele gewinnst im Pokal, damals hatten wir ja mal so eine Serie gegen Werder Bremen und gegen St. Pauli, dann hält die Stadt auch zusammen. Das ist halt so. Aber wenn du irgendwie so einen Einsambruch drin hast, dann Preußen Münster, ach, das war damals schon nicht. Also halt diese schmeiß mich weg Mentalität, wo man ja von den Leuten sitzen an den Köpfen drin. Na, wenn du so eine sieglose Serie hast, die Zuschauer kommen auch nicht mehr ins Stadion, die Motivation ist nicht mehr da. Und ja, dann tun wir irgendwie was anderes, ne? Da gibt es ja noch andere Sachen, ne? Reiten und ja, was haben wir noch? Basketball.
Ich wollte mal zurückkommen auf das Thema Qualität. Du hast ja eben schon angesprochen, das größte Problem bei euch ist ja auch, dass ihr einfach keine Tore schießt. Münster stand ja auch in den letzten Jahren immer dafür, einen richtig guten Stürmer zu haben. Stichwort Adriano Grimaldi, Marcel Reichwein oder auch Roger Krone. Vermisst du einen von diesen Spielern ganz besonders?
Ja klar, also Adriano Grimaldi war für mich so der Schlüsselspieler in der Saison, der auch die Tore dann gemacht hat vorne. Das ist dann schon gewaltige Qualität. Das Problem ist eigentlich bei Adriano Grimaldi, also ich hätte ihn super gerne noch in Münster gesehen. Jetzt kommt er in Uerdingen kommt er ja auch nicht so zum Zuge, ne? Das ist halt schade. Also ich vermisse schon die Spieler, klar.
Martin, mich würde noch eins interessieren. Es gibt ja immer den einen Fall, eine Mannschaft rauscht auf die Abstiegszone zu und dann ist nur Unruhe im Verein. Und es gibt ja auch Das andere, was ich im Moment gerade so bei euch ein bisschen spüre, also vom Vorstand höre ich eigentlich relativ wenig. Dann hast du einen relativ unerfahrenen Trainer, wo man gehofft hat, dass das mit den jungen Spielern gut geht. Und einen starken Sportdirektor mit Malte Metzelder, der sicherlich, sagen wir mal, ohne da in die Tiefe zu gehen, natürlich auch im Moment eine schwierige persönliche Zeit hat. Hast du denn das Gefühl, dass, wie soll ich das sagen, dass alle Kräfte gebündelt sind? Oder ich habe so ein bisschen den Eindruck, hier, da will keiner Unruhe rein. Einbringen, aber wenn nicht irgendwie an einem Strang gezogen wird, dann kann das natürlich auch in die falsche Richtung gehen.
Ja, den Eindruck habe ich auch zum Teil, weil auch jetzt Neuwahlen anstehen im Präsidium und ja, ich will jetzt nicht Lustlosigkeit vorleben, sondern Amtsmüdigkeit. Also da muss irgendwas passieren. Da vermisse ich auch so die Spontanität und auch mal ja, so ein Machtwort, kann man so sagen. Jetzt so, da geht's lang und auch Ziele, ne, auch mal so ein Machtwort, halt, wo Ziele gesetzt werden. Ne, dass wir so mal zu sagen, komm, halt letzte Saison, wir wollen in die zweite Liga, wir mit dem Kader, den wir hatten mit Antwerpen, ging's gut, wir haben gut gespielt, vielleicht auf 3 Positionen verstärken und dann wäre es nach oben gegangen, vielleicht. Ne, aber das vermisse ich schon, also dass da auch der Zusammenhalt und auch der Druck so ein bisschen erhöht wird.
Und vielleicht allerletzte Frage noch. Du bist ja sehr nah an den Zuschauern auch dran. Wie hast du das im Gefühl? Wie groß ist noch die Rückendeckung für Sven Hübscher? Wie war das gestern zum Beispiel nach dem Spiel?
Ja, gestern, also wir haben ja das Spiel gegen Chemnitz vor 2 Wochen gehabt, das 3:3. Da kam dann trotz dieses späten Ausgleichstor in der 89. oder 91. Minute Hübscher rausgerufen. Das war dann heute nicht der Fall, also gestern nicht der Fall. Bei dem 1:1, ja, die Mannschaft oder die Zuschauer spüren schon, dass die Mannschaft, ja, dass die Moral intakt ist, auch mit dem Trainer. Ja, und aber ich glaube, noch 2 Spiele, dann ist dann auch die Geduld dann auch zu Ende. Also wie das halt im Fußball so üblich ist.
Dann beobachten wir das natürlich weiter ganz genau, was in Münster passiert. Und drücken dir die Daumen, dass du nochmal 500 Spiele dranhängst. Oder? wie ist der Plan?
Ja, aber nicht in der Regionalliga, bitte.
Und bleib mir bitte als Rothose erhalten in Liga 3.
Ja, auf jeden Fall, das war ja als erstes. Ne?
Und kein Phil Collins mehr.
Kein Phil Collins,
genau. Vielen Dank, Martin.
Ja, Mann, danke auch. Ne?
Ja, super, danke.
Ciao. Danke, ciao.
Also, wichtigste Erkenntnis von gestern Abend, hat er auch richtig gesagt, der Kredit ist ein Stück weit zurückgekommen für Hübscher, für die Mannschaft, das hat man gehört gestern. Jetzt muss man natürlich aus Münsteraner Sicht hoffen, dass sie es auch in den nächsten Spieler retten und irgendwann dann halt mal den sogenannten Bock umstoßen.
Aber ich finde schon, da waren schon noch viele nachdenkliche Sachen dabei. Oft hast du ja so einen Stadionsprecher, das ist dann so ein Einpeitscher und sowas, ne? Also ich finde, der hat das sehr sachlich dargestellt und also die Situation ist schwierig in Münster, finde ich ganz ehrlich.
Ja, und richtig schwierig. Und auch er erwähnt ja diesen spannenden Fakt aus dem letzten Januar. Man hat mit Marco Antwerpen, einem Trainer, den viele gerne hätten, der noch weiter auf dem Markt ist. Man ist total gespannt, wo er hingehen wird. Damit hat man einen Pfund Perspektive aus der Hand gegeben. Wohl eben auch aus wirtschaftlichen Gründen.
Noch 3 Heimspiele bis zur Winterpause für Preußen. Gegen Mannheim, Meppen und gegen 1860. Und damit sind wir schon bei unserem nächsten Thema. Das ist der Verein, der den Audiobeweis-Podcast bisher am meisten in Aufruhr gehalten hat, 1860 München. Letzte Woche nach unserer ersten Folge, 3 Minuten danach, kam die Breaking News.
Ja, wobei, das Biro muss man ja ganz klar sagen, das lag ganz klar an Yannick Barkic. Ich habe vorher noch reingeschrieben, wir müssen über 60 sprechen. Da bin ich noch nicht so ganz im Thema. Er liest sich ja in alles immer so ein, ne? Yannick.
Das war die Szenerie am...
Ich glaube, hätten wir pünktlich angefangen mit dem Podcast, wäre die Nachricht noch reingekommen.
Das war die Szenerie am letzten Dienstag. Ich glaube und höre auch, dass immer mehr Leute dazukommen. Deswegen einfach nochmal, immer dienstags treffen wir uns als Audiobeweis der Dritte Liga Podcast in Köln in einer Fußballkneipe, in der Fußballkneipe der Stadt, in Gottes grüne Wiese. Robert sitzt da hinten wieder an der Theke, hat uns wieder reingelassen.
Oder in meinem Erdgeschoss.
Der Hund Ronny bewacht uns und liegt hier auch bereit. Den Tobi haben wir das letzte Mal nicht so vorgestellt. Er ist Moderator bei Magenta Sport, also einer von uns Vieren, die immer unterwegs sind in der dritten Liga. Und er weckt mich immer zärtlich morgens um 6:30 als Moderator bei Radio 1 Live.
Dann du hörst der Radio 1 Live? Wecker immer, ach, du bist das?
Immer, täglich, Junkie.
Wahnsinn, du bist so jung geblieben, Markus.
Und du bist unser Mann im Ohr, Yannick Barkic, Leiter der Sendung. Das haben wir übrigens auch nicht aufgelöst. Wir haben das Ratespiel gemacht. Was heißt eigentlich LDS? Leiter der Sendung.
Hier, ich dachte, das wird jetzt so ein Running Gag, das werden wir nie verraten bis zum Ende dieses Podcasts. Und
Dann habe ich das jetzt kaputt
jetzt gemacht. Jetzt hast du jegliche Spannung aus diesem Podcast rausgenommen.
Genau. Er ist der Leiter der Sendung, er organisiert, er bereitet vor, er ist inhaltsstark, er lädt die Gäste ein und ist dann während der Produktion.
Ich dachte, LDS wäre leidendes Serienmeisters erste FC Köln.
Eieiei.
Das muss man auch verstehen. Markus Höhner ist erste FC Köln-Fan und Thomas Wagner Hamburger SV. Ganz genau. Und die beiden lassen wirklich keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig hier irgendwas um die Ohren zu hauen.
Aber nicht nur bei dem Podcast, auch im normalen Leben.
Ja, dabei ist das ja ein Drittliga-Podcast. Und wenn ich kurz daran erinnern darf, der HSV, lieber Thomas, ist der dritten Liga aktuell rechnerisch näher als der SFC. Ja,
aber nur rechnerisch. Also wie das weiße Ballett gerade auftanzt, also da muss ich schon noch sagen.
Du, guck mal, du wirst schon wieder unsachlich, weil das weiße Ballett trug am Freitag rotes Gewand.
Ja, genau.
Karnevalistisches Gewand.
Genau. Aber lass uns wieder zum Wesentlichen kommen.
Genau. Ja, wir schweifen ab 1860. Okay, dann gab es das Spiel mit Oliver Bär mit dem Sieg und dann wurde der neue Trainer bekannt gegeben. Es ist Michael Köllner mit Nürnberg in die erste Liga aufgestiegen. Findet ihr das eine gute Wahl?
Boah, also ganz ehrlich, ich habe es gestern gelesen, habe gedacht, oh, da haben sie schnell gehandelt und einen, der auch schon mal erste Liga gearbeitet hat. Ich finde dennoch die Personalie echt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Köllner ist ein Trainer, der ist, glaube ich, nach der Geburt wie Obelix in so ein Selbstvertrauensfass reingefallen. Da gibt es ja noch ein paar andere, zum Beispiel Tim Walter beim VfB Stuttgart in der zweiten Liga. Also Köllner geht ja davon aus, er ist der mächtigste, größte und beste Sachverständige im Fußball, den Deutschland jemals zu bieten gehabt hat. Er möchte auch alles machen. Der hat ja in Nürnberg das Nachwuchsleistungszentrum gemanagt. Der hat die erste Mannschaft gemanagt. Der hat durchaus Erfolge dabei, gar keine Frage. Ist auch mit dem Club aufgestiegen. Aber letztes Jahr in der Bundesliga, das war schon relativ erbärmlich, muss man ganz ehrlich sagen. Auch beratungsresistent hatte ich das Gefühl. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn ich als abstiegsgefährdeter Drittligist einen Bundesliga-Trainer haben kann, dann ist das erstmal gut. Ich glaube auch, dass er mit jungen Leuten kann, aber wenn ich mir das, was ich gerade so charakterlich ein bisschen angerissen habe, wenn ich mir das in diesem Löwenumfeld vorstelle, puh, also das finde ich nicht ganz so einfach.
Naja, die Frage ist ja auch, kriegt er die Rückendeckung der Spieler, die ja natürlich ganz klar Team Biro waren, die haben es auch nochmal gezeigt mit dem Trikot am Samstag, danke Biro und so, also das ist ja glaube ich das Wichtigste, dass der neue Trainer jetzt da Akzeptanz findet. Ist er da einer, der bei dem das funktionieren wird?
Das ist die entscheidende Frage jetzt in der nächsten Woche. Also ich gebe mal als warnendes Beispiel aus der letzten Saison Fortuna Köln an. Da war es eine ähnliche Situation. Koshinat ging zu Sandhausen, hat ein funktionierendes Team zurückgelassen. Der neue Trainer hätte es eigentlich nur übernehmen müssen, nicht viel verändern. Und es ist dann voll in die Hose gegangen. Das darf jetzt Michael Köllner nicht passieren. Das heißt, er muss die Führungsspieler hinter sich bekommen und auch die Fans hinter sich bekommen. Und da frage ich mich, ist so ein erstes Spiel im Derby ein Risiko oder eher eine Chance?
Wobei das Beispiel Fortuna Köln für mich die Schwierigkeit hat, du musst da schon ein bisschen überlegen, nicht nur, was lässt du zurück oder wer geht weg, sondern wer kommt. Und Kaczmarek ist ein Trainer, der letztlich ohne Referenz kam, der sie auch hier nicht gelebt hat, der letztlich auch erfolglos war. Und wenn wir über Kölner reden, du hast ihn gerade da recht kritisch bewertet, ein Aufstieg in die Bundesliga ist ja nun auch ein Kriterium, was wir schon mal erstmal mit auf den Zettel schreiben.
Das habe ich aber auch gerade gesagt.
Ja, natürlich, aber das ist schon mal ein Pfund. Und wenn ein Drittligist einen Trainer mit der Erfahrung haben kann, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit. Was ich interessant finde, sie transportieren jetzt und er, auch gestern bei der Pressekonferenz und bei den ersten Auftritten, seine eigentliche Nähe. Ich glaube, als Trainer nach Birovka wirst du es immer mega schwer haben. Er lebt er hat 5 Jahre unmittelbar neben dem Stadion oder ganz in der Nähe des Grünwalder Stadions gelebt.
In der Lindenstraße.
Genau, ich kenne die nicht. Ich kenne die nur aus dem Fernsehen, aber das ist die,
glaube
ich.
Ist die nicht?
Nein,
das ist Köln. Ach so, das ist die gar nicht.
Die ist in Köln.
Auch.
Aber in Nähe vom Treppelwirt hat er gewohnt, ne?
Ja, du bist ja Ortskundiger, du hast da mal gewohnt. Also.
Oder hat man eine Hospitanz gemacht bei den 60ern auch, glaube ich, ne?
Nein.
Doch, ich glaube schon.
Doch, genau.
Okay. Ja. Er kennt Carsten Wettberg gut, er kennt den Winkler gut, also er versucht gerade zu transportieren, dass immer eine Nähe da war, wenn diese räumliche Nähe da ist und er oft da war, dann würde ich sagen, ist das eine schnelle, geradlinige Handlung, eine plausible Entscheidung zu treffen, was diesen Trainer angeht, und dann glaube ich, ist das Bestmögliche, was du im Moment machen kannst.
Andere entscheidende Frage noch. Er hat gesagt, die Spaltung des Vereins oder der Führungsetage ist nicht meine Baustelle. Ist es falsch, sich da so rauszuhalten? Brauchst du jetzt nicht eigentlich einen, der da vielleicht auch mal vermittelt, der vielleicht auch eine starke Person ist, um da einfach irgendwie
das Ganze
ein bisschen zu befrieden?
Das finde ich fast sogar intelligent von ihm, denn wenn das Daniel Birov gar nicht geschafft hat, der einzige Mensch, dem ich das zugetraut hätte in der momentanen Situation, dann musst du als neuer Trainer sagen, pass auf, da kann ich mich nicht drum kümmern, meine Baustelle ist nur die Mannschaft. Ich glaube einfach nur, ich wüsste jetzt auch noch gar nicht, wie das Anforderungsprofil sein soll. Sagst du, nach Biro muss auch einer kommen, der einer von uns ist mit Löwenblut? Muss einer kommen, der ganz anders ist, weil er jetzt einen Gegenpol setzen muss, weil du kannst die Mannschaft eh nicht so emotionalisieren, wie Biro das konnte? Das ist die Frage. Für mich stellt sich nur das Ding. Reisinger oben mit seinen Jungs, haben wir letztes Mal im Sonderpodcast gesprochen. Auf der anderen Seite hast du Ismaik, Gorenzel, wo viele sagen, der ist Birovka in den Rücken gefallen. Auch so ein, ja, wie soll ich sagen, das ist ja auch ein Typ, der sehr selbstbewusst daherkommt und sein eigenes Ding so macht. Und dann Kölner, der wirklich unfassbar selbstbewusst ist. Passt das alles so zusammen mit einer Mannschaft, die, wie gesagt, immer noch Biros Mannschaft ist und aus der er alles rausgequetscht hat, was man rausquetschen kann?
Also ich schaue mal auf die Faktoren, die er erfüllt für diesen Job bei den Löwen. Also er hat A, Erfahrung mit der Jugend, Stichwort Nachwuchsleistungszentrum in Nürnberg und DFB. Er hat B, Erfahrung in so einem unruhigen Verein. Ich weiß nicht, Nürnberg und 60, das ist ungefähr vergleichbar. Was er aber nicht hat, und das finde ich ist auch ganz entscheidend, ist keine Erfahrung in der dritten Liga. Also 0 Spiele.
Ja, das ist richtig. Und er ist ja eigentlich jemand, der sehr auf Offensivfußball gesetzt hat. Das hat man ihm auch beim 1. FC Nürnberg vorgeworfen. Also sie sind in der 2. Liga mit relativ Offensivfußball aufgestiegen. Er hat auch Spieler weiterentwickelt. Ist aber dann in der 1. Liga, hat er immer gesagt, ich werde meinen Weg nicht verlassen. Und die haben nachher auch nicht mehr gut gespielt. Also Nürnberg war eigentlich letztes Jahr ein richtig schwacher Absteiger. Es gibt ja auch Mannschaften, die wehren sich lange. So, und jetzt kommt er in die 3. Liga und will da wahrscheinlich seinen Kölner Fußball spielen lassen, wofür er meiner Meinung nach gar nicht die Spieler hat, außer Bekiroglu, ist da jetzt keiner, der das so erfüllt. Das finde ich halt auch relativ schwierig.
Er ist ein fleißiger Trainer. Ich habe ihn nämlich neulich in Duisburg auf der Tribüne gesehen. Das heißt, also er hat schon etwas spekuliert, dass er möglicherweise in diese Liga wechseln wird. Und ich finde das schon immer gut, habe ich immer beobachtet. Zum Beispiel Dieter Hecking war ein Trainer, der immer auch Gegner gesichtet hat, der immer im Stadion war, der sich weitergebildet hat. Und du sagst selbstbewusst, aber ich glaube auch nachweislich in der Summe aller Dinge, zumindest mit einer gewissen Qualität.
Aber wenn man jetzt mal noch ein bisschen weiter denkt, die haben, glaube ich, die Vertragslaufzeit nicht bekannt gegeben, vermutlich erstmal bis zum Saisonende. Es wäre jetzt, glaube ich, alles andere wäre eine Überraschung. So, und dann laufen, glaube ich, 20 Verträge aus bei den Löwen. Ist das jetzt auch die große Chance für ihn, dann mitzugestalten? Hat er vielleicht auch deswegen zugesagt, weil er weiß, okay, hier kann ich jetzt wirklich richtig umbauen, ich muss jetzt nur hier die Saison noch retten? Oder wie denkt er da langfristig?
Aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist ja die Frage, was ist überhaupt an finanziellen Mitteln da? Wenn ich höre, dass die letztes Jahr 4,5 Millionen Etat hatten und haben dieses Jahr 3 Millionen, wo soll denn das eigentlich hingehen? Du brauchst ja jetzt endlich mal eine Klärung zwischen Reisinger und Ismaik. Die Löwen müssen ja auf Dauer sehen, dass sie mal in die 2. Liga kommen. Da musst du sicherlich den Etat eher verdoppeln als das, was sie bisher gemacht haben. Ich finde es, da hat Marco schon recht, ich finde es von Kölner schon bemerkenswert, dass ich als Trainer der Bundesliga letztes Jahr trainiert habe, so schnell dann in die 3. Liga gehe, auch wenn 60 kein normaler Drittligaverein ist. Aber egal, was Kölner macht, wie gut er arbeitet, mit dem Kader und den finanziellen Mitteln, wenn das nicht aufgestockt wird, kann ich mir schwer vorstellen, da kann der Trainer so gut sein, wie er will, dass du damit in die 2. Liga aufsteigen kannst.
Und das ist wahrscheinlich ein wesentlicher Teil auch der Aussage, ich bin ein Trainer für alle, dass er... Tobi, du hast das eben angesprochen. Ich glaube, er versucht von Anfang an, diese beiden wilden Parteien wegzumoderieren und genau das zu polarisieren in dem Verein, dass es in dieser Disharmonie nicht funktioniert und das eben auch perspektivisch.
Am Samstag saß er noch nicht auf der Bank, da war Oliver Bär Interimscoach und da gab es einen 1:0 Sieg gegen Halle. Und dann switchen wir doch zum nächsten Verein, sprechen über den Halleschen FC, wo wir am Saisonbeginn dachten, ja, das könnte eine Mannschaft sein, die dieses Jahr oder diese Saison hochgeht. Und jetzt...
Da muss man erstmal ganz kurz... Achso, Entschuldigung. Nee, weil ich fand's so super in der Saisonvorbereitung. Wir haben so eine Chatgruppe. Bekam ich ein Bild von Yannick Barkic. Oh, der ist nun wirklich nicht gerade...
Kommst du damit
der
raus?
Der ist also jetzt nicht als Fotojäger bekannt oder sowas. Der war irgendwie auf einer Afterwork-Party von Let's Dance oder was. Ne? Und da waren wirklich also viele berühmte Menschen da. Und er hat ein Bild mit Thorsten Ziegner gemacht und hat's ja stolz in den Chat reingestellt. Also fand ich bemerkenswert. Das zeigt, wie Yannick auch diese 3. Liga einfach lebt und liebt.
Seid ihr Facebook-Freunde?
Nee, ich kläre das mal kurz auf. Es war auf der Aftershow-Party von Let's Dance in der Tat und das war...
Da war ich übrigens auch.
Dann musst du ihn ja auch gesehen haben.
Warst du auch da, Reggie?
Nee, ich war nicht da.
Ich hab dich auch nicht gesehen.
Also die Dreier-Kombo war Marco Rose, Thorsten Ziegner und Sandro Schwarz, sind irgendwie dicke Buddies von
aus Mainzer Zeiten
von Pascal Hens und der hat ja damals das ganze Ding gewonnen und die waren auch da auf der Party, hatten gut Spaß und ja, habe ich mal die Gelegenheit genutzt, um ein Foto zu machen mit Thorsten Ziegner, kriegt man ja auch nicht so alle Tage.
Aber warum warst du eigentlich da?
Spaß.
Ach, du warst gar nicht da?
Doch, ich war da.
Aber ja, warum? Warst du Zuschauer oder?
Man lässt sich ja mal blicken.
Er kann nicht darüber sprechen, wie er da hinkam. Lassen wir es einfach dabei.
Also Hallescher FC, ich habe es gesagt, zweite Pleite in Folge, nur ein Sieg in den letzten 7 Spielen. Deswegen die logische Frage, Halle doch kein Aufstiegsaspirant? Reicht Ballbesitz, Fußball allein in der dritten Liga auch nicht aus?
Ich glaube, in dem Fall kann man wirklich sagen, an einem Namen kann man alles festhalten. Sebastian May. Das ist für einer der wichtigsten Spieler in der dritten Liga, der fehlt denen und damit fehlt alles. Wucht, Emotionalität, Leadership.
Ja, ich habe mal, ich war im Recherchekeller und wenn im Recherchekeller Licht brennt, dann wisst ihr, dann dauert es ein bisschen länger. Ich habe mal geguckt, Sebastian May ist echt ein Stabilisator für den HFC. Seitdem er da ist, hat er 35 Spiele gemacht, Punkteschnitt 1,9. Das ist ungefähr ein Zweierschnitt, das ist ein Aufstiegsschnitt. Das,
Genau.
Spiele ohne Sebastian May 1,4. Das heißt 0,5 Punkte weniger. Das zeigt ja schon, dass er im Endeffekt schon ja einfach fehlt aktuell.
Ist übrigens auch wieder einer, den sie in Münster haben laufen lassen.
Genau.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der hat sich enorm entwickelt. Also in Münster, ich habe den damals schon mal in Zwickau beobachtet. Immer ein körperlich präsenter Spieler, der immer vorangeht. In Münster hat er mir nicht so gut gefallen. Da sollte er die Rolle des Abwehrchefs eigentlich übernehmen. Ist dann teilweise auch übers Ziel hinausgeschossen. Dann hat er sich am Schluss da noch diese rote Karte eingehandelt, wo er dann...
Konnte aber nichts für.
Ja, aber insgesamt, der war schon auch teilweise übermotiviert, teilweise auch überhart. Und das ist übrigens auch eine Qualität von Ziegner, was der aus dem gemacht hat. Der hat ja am Anfang gar nicht gespielt. Dann kam der plötzlich als Stürmer rein. Das war ein Innenverteidiger. Der hat permanent die Tore auch noch gemacht. Und also Ziegner und May, das ist so eine Symbiose für mich. Der eine gibt vor, der andere zieht am Platz mit. Und seit der halt nicht dabei ist, merkst du einfach, der hat auch so einen Siegeswillen. Also wenn der drauf geht, da hast du das Gefühl, der wird am liebsten die anderen 10 alle gleichzeitig abgrätschen.
Der hat auch schon wichtige Tore gemacht, die genau dafür stehen. Kurz Natürlich. Vor Schluss.
Aber es wäre ein bisschen einfach, das jetzt auf einen Spieler runterzubrechen, oder? Also ich meine, ich fand die letztes Jahr schon gut. So, dann sind sie da hinten raus ein bisschen abgekackt und dann haben die unheimlich gut eingekauft. Ich finde, die Neuzugänge haben eigentlich alle funktioniert. Ich glaube, an fast allen Toren von Halle war ein Neuzugang beteiligt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also haben das relativ gut aufgestockt.
Also der große Unterschied ist zur letzten Saison ist, dass sie letztes Jahr einfach im Windschatten mitgeschwommen sind von Karlsruhe und Osnabrück, auch medial. Also der große Fokus war nie so auf Halle gerichtet. Dieses Jahr stehen sie im Fokus und das sprechen sie auch offen an, dass sie aktuell mit dem Druck nicht klarkommen. Also Ziegner sagt ja selber, uns fehlt die Leichtigkeit. Und aktuell gehen einfach die Führungsspieler dann nicht voran.
Ich finde es auch bemerkenswert. Ich habe Halle vor anderthalb oder ein, dreiviertel Jahren noch gesehen, damals mit Rico Schmidt, ganz solider Mittelplatz, Elfter oder sowas geworden. Und dann geht der Ziegner von Zwickau nach Halle und sagt, ja, ich muss jetzt zu einem Verein, wo ich den nächsten Schritt machen kann. Da habe ich jetzt so gedacht, puh, das ist aber eine mutige Aussage. Haben auch das erste Spiel damals direkt mit ihm in Zwickau, mit Joe Enox 2-0 verloren. Und wenn ich mir die Mannschaft so angeguckt habe, habe ich gedacht, okay, das sind solide Drittligaspiele, aber da fehlt ja jetzt das Besondere oder das Geniale sehe ich jetzt in dem Kader erstmal nicht. Und dann sagt der Ziegner, wir machen den nächsten Schritt. Und die machen den nächsten Schritt und steigen letztes Jahr fast auf. Und dann sagt er vor der Saison, ja gut, wir sind Vierter geworden, also wir wollen natürlich besser werden. Und das läuft am Anfang auch ganz gut. Und jetzt hat man das erste Mal das Gefühl, dass die Spieler vielleicht auch ins Nachdenken kommen, dass, wie du sagst, die Leichtigkeit weg ist. Und das ist ja kein Kader, der jetzt einfach auch mal mit 80% einen Gegner in dieser Liga schlägt.
Aber was sie immer betonen in Halle, das merkt man immer so in allen Interviews und so, dass so der Team-Spirit, der Zusammenhalt, das ist angeblich immer so richtig stark in Halle. Das muss dir in so einer Situation doch eigentlich helfen, wenn du wirklich in so ein eingeschworener Haufen bist und du merkst, wir haben ja gerade vielleicht ein bisschen Angst vor unserer eigenen Courage und haben ja Angst davor, was zu verlieren. Gerade jetzt kann man doch dann noch enger zusammenrücken. Da muss es doch helfen, oder nicht?
Normalerweise ja, aber du weißt ja, der Druck im Fußball spielt eine immense Rolle. Es wird ja immer wieder thematisiert und du merkst es ja auch in ganz vielen Beispielen, erstmal relativ weit nach oben zu kommen, ist die eine Sache. Dort zu bleiben ist das andere. Bin jetzt auch wieder gespannt, wie die Duisburger reagieren. Kommen wir gleich auch noch zu, aber die haben ja auch ihre Probleme gehabt, als sie merken, wir können jetzt da oben hin, haben sie erstmal genau die Schlüsselspieler alle verloren. Also der mentale Faktor spielt eine große Rolle. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihnen das fast als Phase ganz gut tut, jetzt mal gerade wieder so ein bisschen runter zu rutschen und bei aller Liebe, sie sind immer noch Vierter, glaube ich, mit 3 Punkten hinten dran und haben wirklich die Option, jetzt wieder durchzustarten. ich glaube weiter, dass sie zu den Dreien am Ende gehören werden.
Ja, sie haben natürlich das Glück, dass jetzt die anderen Mannschaften auch nicht unbedingt mit
naja, großen aber ich, Schritten aber ich finde, wie du aber gerade sagst, 7 Spiele, nur ein Sieg. Und ich meine, du musst ja sehen, wir sehen ja so viele Spiele, wo du wirklich das Gefühl hast, das sind 2 Teams ungefähr auf Augenhöhe. Ne? Das ist dann teilweise Abnutzungskampf, Pressing, da entscheidet eine Standardsituation. Und es gibt halt ein paar Mannschaften, die gehen vorne weg, zum Beispiel der MSV Duisburg, weil sie meiner Meinung nach spielerisch im Moment das beste Team sind. Also wenn du Stoppelkamp und Daschner hast, das ist für mich das Beste, was im Moment spielerisch da ist, dann kannst du auch mal gegen eine Mannschaft, die immer hinten drin steht, durch einen Fernschuss, durch eine Kombination was machen. Und das fehlt im Moment, finde ich, bei Halle, bei aller Stabilität, bei allem Teamspirit. Und dann fehlt dir so eine Sau wie Mai, der vielleicht in den letzten 5 Minuten auch nochmal was macht.
Was ist der Mai?
Eine Sau.
Ah ja.
Eine Kampfsau am Platz. Ich mag solche Spieler. Und
du warst auch so einer, ne?
Sagt man, ja, wobei ich konnte nicht so gut spielen wie der Verbandsliga-Klopp, aber in einer Saison mal in 30 Spielen immer 21 gelbe Karten bekommen, also war jetzt vielleicht dann auch einer der...
Der Leugers der Verbandsliga, das ist mein Geldmeister, ich habe ja meine heimliche Geldmeisterschaft, Leugers, 2-mal gewonnen in der dritten Liga.
Und ganz großes Plus bei Halle, sie können noch den Landespokal holen, Jannik.
Das stimmt.
Nächster Gegner.
Ist das geil.
Nächster Gegner.
Ich weiß nur, dass sie 6-0 gegen Thalheim gewonnen haben.
Und nächster Gegner. Haldensleber SC.
Nee.
Letztes Mal war im November auch so schlechtes Wetter wie jetzt, ganz kalt. Und ich habe den ganzen Nachmittag Landespokal geguckt, unter anderem damals Saarbrücken gegen Homburg in Völklingen. Und Halle in Zorbau oder sowas. Der MDR macht dann immer so eine Konferenzschaltung. Es ist überragend. Ich liebe den Landespokal an versumpften Samstagen.
Nicht mehr dabei im Landespokal, unsere nächste Mannschaft, der MSV Duisburg. Dafür aber jetzt Tabellenführer in der dritten Liga und zwar mit 3 Punkten. Haben sich jetzt, ja, das ist ja für die Verhältnisse in dieser Saison, ist das ja schon, sich ein bisschen abgesetzt haben. So, jetzt haben sie in Rostock gewonnen, gegen Rostock gewonnen, 2-1. Das Ding hätte aber auch anders ausgehen können. Ne? Also beim Stande von 1-1 hätte Rostock auch 11 Meter kriegen können. So, dann geht das anders aus. Müssen. Also ein bisschen glücklich steigt man auf, obwohl man solche Spiele gewinnt oder weil man solche Spiele gewinnt.
Ja, ich glaube aktuell, weil man solche Spiele gewinnt. Die gewinnen aktuell sehr glanzlos, ziehen die Spiele einfach. Und wir waren ja vor 4 Wochen, waren wir, glaube ich, zu dritt in Duisburg. Da gab es diesen Knackpunkt. Duisburg kam aus einer Niederlagenserie, 3 Niederlagen in Folge und Lautern war auch nicht gut. Und da hieß es, okay, in welche Richtung schlägt das Pendel aus? Duisburg gewinnt das Spiel, dann in Folge alles. Und jetzt stehen sie da oben.
Ich finde halt auch, ich war im allerersten Spiel da haben sie 4-1 gegen Groß-Asbach gewonnen. Da war ich echt beeindruckt, wie gut auch die Zuschauer mitgegangen sind. Dann habe ich mir den Kader angeguckt und gedacht, na gut, da sind aber schon so 1-2 Schlüsselstellen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe am ersten Spieltag gedacht, mit dem Torwart, boah, der wirkte unsicher für mich. Wenn ich jetzt drauf gucke, sagen viele, das ist einer der besseren in der Liga.
Ja. Ne? Dann, ja, der hat ihn jetzt gegen Rostock aber den Arsch gerettet.
Ja, sage ich doch gerade. Also der hat auch eine Entwicklung gemacht. Dann haben sie hinten den Rechtsverteidiger Bitter, heißt er, glaube ich. Ne?
Schalker Jugend.
Ja, und da habe ich am Anfang auch gedacht, boah, der hatte da so 1-2 Fehlpässe und Stellungsfehler. Das ist aber auch jemand, der die Außenbahn da rauf und runter marschiert, was super, den Zuschauern dann auch gefällt. Auch gut. Daschner Stoppelkamp haben wir drüber geschrieben. Also Stoppelkamp, der ist ja so oft abgestiegen in den letzten Jahren, dass der jetzt auch nochmal in die andere Richtung ausschlägt. Dann haben sie...
Mickels.
Ja klar, auch ja. Mickels, überragender Spieler, auf Tempo und alles.
Ist das dieser so. Rinus Mickels?
Das ist Rinus Mickels, der einst hier beim...
Europameister wurde.
Genau, und das Weiße Ballett aus Müngersdorf trainierte. Also ich will damit sagen, da haben sich einige Spieler wirklich entwickelt und du hast ja zum Beispiel, Markus, häufiger schon mal kritische Worte über den Trainer Lieberknecht verloren. Also ich muss sagen, der war ja, der knüpft wieder so ein bisschen daran an, was er damals in Braunschweig über Jahre an guter Arbeit geleistet hat.
Ich habe neulich irgendwo im Kommentar gesagt, er kann wohl besser resetten als retten. Das, was du in Erinnerung hast, ist, dass es letzte Saison einfach nicht gut funktioniert hat. Und das war ja auch sein eigener Maßstab, dass er drinbleiben wollte. Als er nach Duisburg kam, habe ich, obwohl er manchmal schwierig ist im Umgang mit Aufstellungen vorher, das ist das, was du so in Erinnerung hast, da habe ich gesagt, das ist genau der Richtige, der die rettet. Ich war überrascht, dass er als sehr temperamentvoller, leidenschaftlicher Typ Duisburg nicht in der zweiten Liga halten konnte. Hat nicht geklappt und dann ging es in die Sommerpause und ich weiß aus mehreren Quellen, dass die da schweißgebadet gesessen haben. Das war wirtschaftlich eine ganz enge Geschichte in Duisburg. Sportlich ist es dann auch schwer, eine Mannschaft zusammenzubauen. Und deswegen ist man, glaube ich, in Duisburg vor der Saison eher sehr vorsichtig mit Zielen umgegangen und hat sich, glaube ich, erstmal aufgeschrieben, wir wollen nicht absteigen. Und plötzlich kommt eine Eigendynamik rein. Dann die Duisburger Jungs, Daschner und Stoppelkamp, schaffen natürlich eine hohe Identifikation Und die haben das super geprägt.
Ich finde die Mannschaft übrigens besser als im letzten Jahr in der Abstiegssaison.
Und vor allem, wenn du bedenkst, dass auch noch irgendwie 5 oder 6 Spieler verletzt fehlen, ne? Lieberknecht hat ja jetzt auch gesagt, Gott sei Dank jetzt erstmal Länderspielpause, dann kommen vielleicht ein paar Jungs zurück. Also wenn die auch noch wieder alle mit dabei sind, dann spricht, glaube ich, sehr viel dafür, zumal einzige Mannschaft, die in jedem Spiel getroffen hat. Punktemäßig jetzt schon besser als bei den Aufstiegen 15 und 17. Es gibt nur einen einzigen Fakt, der gegen den Aufstieg spricht, und zwar nur 8 der 30 Zweitliga-Absteiger sind direkt wieder aufgestiegen. Das ist nicht so viel, übrigens, finde ich.
Nee, das ist echt nicht viel. Was ich noch zu Lieberknecht sagen möchte, ist, was der Mannschaft, glaube ich, aktuell total hilft, ist Konstanz und Vertrauen. Also ich habe mir mal die Aufstellung angeschaut in den letzten 3 Spielen. Immer mit der gleichen 11 gespielt. Okay, sie haben viele Verletzte, nicht so viele Alternativen. Aber er spielt zum Beispiel auf der Innenverteidigerposition mit Vincent Gembalis, ein Spieler, der total untergeht in dieser ganzen Geschichte. Marvin Kompea, der wurde vor der Saison geholt, total gehypt, Ex-Nationalspieler. Der fehlt seit 4 Wochen, merkt man gar nicht.
Ich finde auch, dass Compare bisher nicht der große Faktor war. Der kam, weil man gesagt hat, der muss irgendwo so die Mitspieler führen. Der war ja früher unheimlich schnell und sowas. Ich finde, da hat er verloren. Das merkst du natürlich auch. Der hat bei Celtic kaum noch gespielt. Da glaube ich, hat man irgendwie so ein bisschen auf die Reputation und den Namen gesetzt. Aber wie du sagst, dass er jetzt nicht dabei ist, ist jetzt nicht die große Schwächung, wie man vielleicht gedacht hat.
Und als Stärke hast du natürlich, es ist jetzt kein Geheimnis, aber Stoppelkamp ist ja eigentlich über der dritten Liga für mich, eindeutig. Das ist fast überraschend, dass der drittklassig spielt. Oder sie waren ja sehr dankbar, dass er da geblieben ist.
Genau, er will den Unfall reparieren, ne?
So, und damit hast du ein fußballerisches Qualitätsmerkmal. Der alleine reißt natürlich nichts, aber er ist ein Leader, er ist Duisburger, hohe Identifikation, nimmt die Leute mit und bringt es auf den Platz, zieht den Daschner mit. Da funktioniert eben als Faktor Eigendynamik sehr viel. Ein unerfahrener Mikkels, der aus der 5. Liga, glaube ich, kam, wird mitgezogen. Super.
Was ich noch sagen möchte, Stichwort Spitzenmannschaft im Vergleich zum HFC. Der MSV gewinnt seine Heimspiele. Ich glaube, die stärkste Heimmannschaft der Liga, der HFC dagegen, ist auswärts deutlich stärker als zu Hause. Das ist ja auch so ein Indiz dafür, dass die mit der Favoritenrolle gar nicht so klarkommen.
Du musst eigentlich, um den Klassenerhalt zu schaffen oder um aufzusteigen, brauchst du eigentlich immer eine Heimstärke. Also es darf keine Frage sein, wenn da jemand hinkommt, okay, die werden von 19 Heimspielen, musst du als Aufsteiger wahrscheinlich 15 gewinnen, weil das ist dann auch schon mal ein Riesenfund und das ist in Duisburg gegeben, da hat er vollkommen recht, weil eine Auswärtsserie, die reißt auch irgendwann mal. Du kannst zwar auswärts viel erholen und das ist in Duisburg. Ich finde, habe ich auch gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass die Atmosphäre im Stadion viel positiver ist als im letzten Jahr in der 2. Liga, ne? Und
aber das ist ja klar, das ist ja jetzt eine positive
Stimmung. Ja, aber richtig, aber als MSV Duisburg bist du ja gefühlt immer noch, dass du sagst, wir müssen mindestens 2. Liga spielen, vielleicht irgendwann mal Ambitionen nach oben. Dass, wenn du mehr Spiele gewinnst, die Stimmung besser ist, klar. Aber ich habe irgendwie gedacht, auch jetzt mal nach Wiederabstieg, dass die irgendwann noch mal die Schnauze voll hätten. Und das haben sie echt schnell gedreht.
Einziger Kritikpunkt oder größter Kritikpunkt, dass sie im Landespokal gegen Felbert haben sich rauskegeln lassen, weil sie da mit der F-Jugend hingefahren sind. Das verstehe ich immer nicht. Also du kannst doch auch als MSV Duisburg, gerade als MSV Duisburg, jeden Euro gebrauchen und dann da eine Runde weiterzukommen und irgendwann noch eine und noch eine.
Janik, bitte. Der Landespokal ist sehr schwierig.
Naja,
das ist ein anderer Wettbewerb. Das ist wie im DFB-Pokal. Da schalten manche Spieler einfach ein Stück weit runter in den 2. Gang. Und du hast auch eine große Problematik, dass du Schiedsrichter teilweise hast, die nur auf Kreisebene pfeifen. Und das ist dann halt schwierig. Auf dem Kunstrasenplatz, auf Asche, auf dem hohen Rasenplatz, das ist.
Aber ich gebe Tobi in einem schon recht. Wenn du als Bundesligist oder Zweitligist zu einem Dritt- oder sogar Viertligisten fährst, dann ist es nicht mehr wie früher, dass du die 60 Minuten bespielst und dann brechen die konditionell ein, weil die sind alle in der Lage, 90 Minuten mit Abwehrketten hinten einen Riegel aufzubauen. Aber wenn du gegen einen Oberligist spielst, als Drittligist, also das ist dann, was ist das, 5. Liga ist das dann, das sind wirklich Feierabendfußballer, das kann nicht wahr sein, dass Viktoria Köln ausscheidet, dass Duisburg ausscheidet, das geht nicht.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem, wenn du dann da mit einer Zweitmannschaft oder Drittmannschaft hinfährst, ich glaube, dass das die Underdogs noch mehr motiviert, weil sie dann merken, ach, die wollen das hier irgendwie auf einer Arschbacke absitzen, auf gar keinen Fall. Den zeigen wir es jetzt erst recht. Ich glaube, wenn du da mit deiner ersten Mannschaft hinfährst, dann schüchtert die das von vornherein so sehr ein, dass du das Ding auch gewinnst. Aber so das Ding auf die leichte Schulter nehmen,
verstehe ich einfach nicht. Zumal musst du auch sagen, wenn du dann 7 Reservisten da rein spielst, da kannst du ja nicht sagen, das ist immer noch eine Drittligamannschaft, weil die haben ja so noch nie zusammengespielt. Das macht es ja dann für die auch nicht einfacher.
Genau, grob fahrlässig. Vor allem im Fall MSV Duisburg.
Und vor allen Dingen so ein wichtiger Wettbewerb. Landespokal.
Darf ich euch gerade beim Landespokal nochmal mit der Liga stören?
Ja, bitte.
Gut. Sie sind jetzt Tabellenführer und wir hatten die Situation, dass sie Schwierigkeiten hatten zu punkten, als sie hoch konnten. Jetzt haben sie es mit Ach und Krach geschafft, jetzt sind sie oben, toll gespielt. Ich glaube aber, das wird jetzt eine neue Situation, wieder da oben das zu verwalten und diesen ersten Platz zu bestätigen. Ich glaube, das wird mental jetzt wieder eine andere Geschichte.
Ja, das hast du ja bei vielen Mannschaften, dass die mal einen Lauf haben, wie zum Beispiel Rostock. Da haben wir vor zwei Wochen gesagt, boah, wenn die jetzt noch zweimal gewinnen, dann sind die oben dabei. Dann war Unterhaching mal ganz oben. Die haben es dann nicht durchhalten können. Ingolstadt war am Anfang vorn. Die waren zwischendurch im Mittelfeld verschwunden. Die kommen jetzt auch wieder. Also wer das, dieses Ping-Pong-Spiel, als erstes mal durchbrechen kann, der auf den ersten beiden Plätzen steht und dann nochmal vier Sieger am Stück einfährt, das wird auf jeden Fall der allererste Aufstiegsanwärter sein.
Nächstes Spiel gegen Viktoria Köln vom MSV Duisburg.
Apropos nächstes Spiel, du hast eben noch mal thematisiert, wer im Abstiegskampf ist und wer aufsteigen will, der muss seine Heimspiele gewinnen. Das ist dann als These in diesem Sinne eine sehr schlechte Nachricht für den 1. FC Kaiserslautern.
Wobei ich sagen muss, ich war am Samstag im Düsseldorfer Rheinstadion, würde ich noch sagen. Ich muss sagen, das ist ja so traurig. Also wenn wir über den KFC Uerdingen noch sprechen, was ist das? Vor 3000 Zuschauern oder sowas, der eine, der immer monoton ruft, KFC, KFC.
Und dann waren natürlich, aber das Gute ist,
immer, das wärst du.
Aber das Gute ist, dass die Sitze da bunt sind, das heißt, es fällt gar nicht so auf, dass
da 3000 sitzen. Ja, aber ganz ehrlich, es ist erbärmlich. Ja, natürlich. Und also die 1000 Lautern-Fans haben einen riesen Alarm gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hatte auch das Gefühl, die waren echt befreit, der erste FC Kaiserslautern. Wir haben über Boris Schommers gesprochen, haben gesagt, ob das der richtige Trainer ist. Dann habe ich ihn vorm Spiel gefragt, habe ich gesagt, naja, sie suspendieren Jonjic, Hemlein und Sternberg, da hat er gesagt, ich habe die nicht suspendiert, die spielen nur in der zweiten, also ist ja eigentlich genau dasselbe. Da habe ich gesagt, ist das nicht auch so ein bisschen Alibi, weil Jonjic und Sternberg haben ja eigentlich gar keine Rolle gespielt. Dann hat er mir erklärt, und auch mit Hemlein, der ja Kapitän sogar war jetzt in den letzten Spielen, hat er mir erklärt, er wollte wirklich in der Kabine Strukturen aufreißen, nicht weil die jetzt permanent Stinkstiefel waren, aber weil sie den ein oder anderen jungen Spieler daran gehindert haben, auch mal auf Deutsch gesagt, den Mund aufzumachen. Und das scheint wirklich geklappt zu haben. Also ein Sickinger, der war beflügelt von der Kapitänsbinde, ein Kühlwetter, der hat ganz anders gespielt. Und für mich der alles überragende Mann war Timmy Thiele. Das habe ich schon beim Warmmachen gesehen, wie der die Jungs heiß gemacht, aber so positiv. Es gibt ja so, komm Jungs, dann schreien sie alle so rum, dieses manchmal so aufgesetzt, sondern das war nur positiv. Und wenn der seine Form halten kann und dann auch mal bei einem Heimspiel, dann wird Lautern unten rauskommen. Aber sie müssen halt endlich auch mal ein Heimspiel gewinnen. Das stimmt vollkommen, Markus.
Ich habe beim letzten Mal ja die Personalie Schommers sehr, sehr kritisch beäugt. Deswegen fand ich das jetzt super spannend. Er hat ja jetzt, und das ist es ja eben, was ich gesagt habe, es geht um die Persönlichkeit, es geht um Therapie, Psychologie, er hat einen Impuls gesetzt. Es geht hier nicht darum, in welchem System du spielst, sondern er hat Strukturen aufgerissen, er hat den Hemlein rausgenommen, den ganzen Effekt hast du ja gerade erzählt. Aber das ist es ja, da bist du viel mehr als Pädagoge gefragt, denn als Fußballlehrer und Fußballer. Und ich glaube, das ist was, womit er jetzt vielleicht einen Team-Spirit erzeugen kann, eine andere Entwicklung, das erste Erfolgserlebnis. Kann natürlich anschieben, aber jetzt zu Hause wird's schwer und das ist ja das, was ich gesagt habe. In Kaiserslautern braucht man den Schulterschluss. Da darf man nicht die Tribüne leer räumen und pfeifen nach dem ersten Querpass, sondern in Kaiserslautern, finde ich, muss man für diesen gewaltigen Traditionsfall, muss man sagen, wir halten gerade jetzt alle zusammen und die 3000, die nicht mehr kommen, die kommen jetzt doch wieder.
Und vor allem holen jetzt wieder die Journalisten diese Statistik aus dem Keller. Lautern, keine zwei Siege in Folge seit einem Jahr.
Ach so, du bist auch Journalist, ne? Holst es gerade raus.
Ja, ich wusste es nicht.
Würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber viel wichtiger ist, dass sie jetzt am Mittwoch gewinnen.
FK Pirmasens?
In Pirmasens.
Horeb. Morgen. Altes Südwestderby.
Genau.
Der FK Pirmasens, welchen Weltmeister hat der hervorgebracht?
Heinz Kubsch.
Boah,
ja, das hast du doch letzte Woche hier gesagt.
Echt, habe ich. Ich
habe
wirklich gesagt. Ich bin mittlerweile so vergesslich, aber gut,
dass du aufgepasst hast. War so viel Karneval dazwischen.
Ja, war doch irgendwie doch gestern Abend noch in Köln zu viel wahrscheinlich.
Ich finde ja übrigens, das ganz kurz noch, das Spiel von Lautern hat nochmal bewiesen, was du letzte Woche gesagt hast, nämlich, dass Uerdingen nie und nimmer mehr um den Aufstieg mitspielen wird.
Für mich ganz klarer Abstiegskandidat.
Da haben wir letzte Woche noch drüber geredet, dass nur 6 Punkte irgendwie nach oben sind. Jetzt sind die wieder nur 4 Punkte vor der Abstiegszone. Also das wird dazwischen werden sie wahrscheinlich die ganze Saison pendeln.
Ich glaube, ich habe auch mit ein paar Spielern gesprochen, die haben alle gesagt, Stefan Effenberg, wichtiger Faktor, der war jetzt in Amerika, ich glaube, seine Tochter hat geheiratet, was ja schon lange feststand. In diesem Stadion, das ist so grauenhaft, also du hast ja keinen Millimeter Heimvorteil und das war teilweise auch echt ernüchternd, wie die dann teilweise vom FCK her gespielt wurden. Wenn die mal unterm Strich sind, wirklich in so Februar, dann geht's ab noch irgendwo, wo du dann in Halle schön auch mal auf die Hölzer kriegst oder in Jena oder sowas, Da ist nichts, wo ich sage, die können nochmal den Schulterschluss mit irgendwas schaffen.
Damit schaffst du natürlich auch ein Alibi, das ist ja klar. Wenn du immer wieder mit diesem Stadion dran bist und es geht nicht in dem Stadion, denn du musst dich irgendwie mit der Situation abfinden oder du gehst irgendwo in Krefeld auf einen kleinen Platz. Mit dem Stadion, die sind ja gerade zu Gange, das hat alles viel zu lange gedauert, aber selbst wenn sie jetzt beginnen, wird es ja auf jeden Fall noch diese Saison dauern. Das heißt, also immer rumjammern über das Stadion
Nein.
geht dann halt auch nicht.
Aber ne? Es ist schwierig. Es geht gar nicht um jammern, aber wenn die Kamera aus ist und du fragst wirklich mal so einen Spieler, jetzt mal, sag mal ganz ehrlich, wie ist denn das hier zu kicken? Dann sagen die, ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Mannschaft, aber es gibt keinen auf der Geschäftsstelle, du hast kein Stück Heimat, wo du auch mal hingehen kannst, wo du sagst, ich gehe da gern in eine Kabine, das ist alles Provisorium, dann fahren die auf den Trainingsplatz und dann denkst du vielleicht auch, boah, ich habe früher Bundesliga gespielt vor 40.000, das ist ja erbärmlich hier, die sagen das ja gar nicht in der Öffentlichkeit, aber...
Ja, aber sowas wissen die Spieler doch, bevor sie da hingehen.
Natürlich, aber da lockt natürlich die Kohle und dann denkst du...
Dann sind sie ja selber schuld.
Warum fragst du das denn, wenn die Kamera aus ist?
Ja, weil wenn ich sage, ist das nicht ein Problem, ich habe das übrigens schon gemacht, lieber Markus, hier in so einem Stadion zu spielen, dann sagen die alle, naja, ich würde mir lieber eine andere Kulisse, aber es geht ja nicht. Es geht ja auch wirklich nicht. Ponomarev versucht ja auch alles, es schneller zu machen. Es liegt ja auch an der Stadt, dass es nicht passiert. Ich sage nur, ein Faktor ist immer, und selbst wenn es in Groß-Asbach ist, wenn du 3.000 zuschaust, es ist dein Stadion, es ist deine Heimstätte und das ist in Uerdingen nicht gegeben. Und wenn die nicht oben mitspielen, mit dem Ziel zweite Liga... Dann weiß ich nicht, ob sich so ein Verein dann dagegen stemmt.
Haben wir ja letzte Woche auch schon ausgiebig diskutiert. Und du sagst, mit Ponomarev müsste das eigentlich funktionieren. Guck mal rüber zu den Eishockey-Jungs, zu den Pinguinen, da funktioniert nämlich gar nichts.
Das haben wir ja letzte Woche auch gesagt.
Jetzt weigert er sich ja, da irgendwie einen neuen Gesellschafter reinzulassen. Großes Chaos da. Und ich glaube auch, dass wir das Ende der Fahnenstange beim KFC Uerdingen noch nicht erreicht haben, was die Causa Ponomarev angeht.
Eins noch ganz kurz, da würde ich gerne euch mal mit reinnehmen. Ich hatte Reisinger nach dem Spiel bei mir im Mikrofon, dann sagt er, wir waren nicht fit. Wir hatten eine kurze Woche, also Spiel Montag bis Samstag, 5 Tage. Lautern war immer spritziger. Wir sind nicht auf Drittliganiveau konditionell.
Immer noch nicht.
Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber Sie sind doch Co-Trainer gewesen in der Saisonvorbereitung. Haben Sie das nicht irgendwie angemerkt?
Starke und Rückfrage?
Nein, habe ich wirklich, kannst du nachgucken. Dann hat er gesagt, ja, jeder hat ja auch sein eigenes Ding. Aber ganz ehrlich, ich meine, er ist jetzt auch schon 6 Wochen da. Also...
Ist natürlich völlig richtig und ich weiß bei dir, wie journalistisch du denkst und dass du diese Rückfrage stellst und es ist natürlich absolut begründet. Du machst dir ins eigene Nest, weil das ist ja Teil seiner Aufgabe schon vorher gewesen oder er hätte es seinem Cheftrainer besprechen müssen. Ganz schlecht.
Große Warnsignale.
Frage ist, ob er das dann wirklich so meint oder ob das manchmal vielleicht auch fehlende Rhetorik ist.
Nee, er hat also auf zweifache Nachfrage hat er wirklich das nochmal explizit angesprochen. Wir haben alle Grundlagen wurden im Sommer nicht gelegt. Da kann er natürlich jetzt sagen, ich habe es dem Trainer gesagt und er hat es nicht gemacht. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber er ist jetzt auch schon 6 Wochen da und die haben ja nicht permanent englische Wochen. Dann kann er doch jetzt auch noch was in der Steuerung machen. Also finde ich schon hart.
Ja, schönes Schlusswort. Also nicht für die, aber für uns. Das war.
Nee. Irgendwas muss von Yannick jetzt noch kommen.
Ach so, ja. Was Buntes. Buntes Thema.
Schläfst da fast schon ein in der Theke.
Ja, ich bin am Sonntagabend nach Hause gekommen nach einem harten Wochenende, Eishockey Deutschland Cup. Und dann bin ich mal so ein bisschen auf Instagram unterwegs gewesen und habe dann gesehen, Yvonne Mölders hat was gepostet. Und zwar ein Foto von der Topscorerliste der dritten Liga. Und hat dann drunter geschrieben, über den Zenit in Anführungsstrichen. Angelehnt an die Kritik an ihrem Mann Sascha Mölders, dass er ja über dem Zenit ist und nicht mehr in Form ist und nicht mehr ausreichend für die dritte Liga gewappnet ist. Stimmt nicht. Also wenn man sich das mal so anschaut, die Topscorer in der dritten Liga sind alle relativ alt. Also Ü30,
Stoppelkamp,
Bunjaku, Wunderlich, Mölders, alle jenseits der 30. Ist das jetzt ein Zufall oder...
Also ich hatte meine beste Zeit vor 30, aber...
Marco. Ja, wenn du diesen Fakt nennst, ist es offensichtlich kein Zufall. Gutes Beispiel, Bunjaku, den eigentlich keiner mehr so intensiv auf der Rechnung hatte.
35?
Gut, hat sicher seinen Anteil in der Regionalliga am Aufstieg gehabt, da hat er schon auch gezeigt, dass er trifft. Aber dass er die Quote in der dritten Liga hinkriegen würde, hatte ich jetzt so nicht auf dem Zettel. Stoppelkamp finde ich schon eher, weil du weißt, dass er Qualität hat.
Wunderlich?
Offensichtlich ist es kein Zufall. Wunderlich, wenn ich ihn gesehen habe. Ich finde den überragend, weil er dieses, ja, das ist so ein Sechser, Achter bis hin zum Zehner, der diese Robustheit eben auch mitbringt, die ich zum Beispiel gestern in Münster komplett vermisst habe. Eine Präsenz, der kann den Ball halten, abschirmen, drehen, passen. Und das ist Erfahrung. Und die kriegst du übers Alter.
Oldie but Goldie.
Ich finde, man kann das nur valide diskutieren, wenn man auf die letzten Jahre gucken würde. Wie war es denn in den letzten Jahren? bei den Topscorern? Habt ihr das auf dem Schirm? Nee.
Nee.
Aber ja, dann haben wir eine Hausaufgabe.
Aber ich habe aber wirklich eine Erklärung noch dafür. Es ist ja klar, wenn du mit Mitte 20 die dritte Liga kaputt schießt in deiner Scorerwertung, dann wirst du sicherlich Angebote aus Liga 1 oder 2 bekommen. Die über 30-Jährigen, also ein Mölders bekommt jetzt kein Angebot aus der Bundesliga mehr. Wunderlich, könnte wahrscheinlich sogar noch zweite Liga spielen. Aber das sind ja auch dann Spieler wirklich im Spätherbst ihrer Karriere. Und gerade in dieser dritten Liga musst du halt auch mal ein abgewichster Hund sein. Und das sind sie dann auch, wenn sie da hinkommen. Also ich glaube, das hat auch schon ein bisschen was damit zu tun, weil wenn du unter 30 so gut bist, dann wirst du irgendwann eine Liga höher spielen.
Abgewichster Hund, Ronny. Ronny macht die Ohren zu.
Ronny ist der Hund, der uns hier mal bewacht in Gottes grüne Wiese. Der heute aber, wo ist er denn?
Der hat ein bisschen zu viel Fastelovendiefe.
Ronny hat einen Kater.
So, wollen wir so lange machen, bis der nächste Trainer entlassen wird, damit uns das nicht nochmal passiert, was letzte Woche passiert ist, oder wollen wir aufhören jetzt an dieser Stelle?
Ja, wir können ja damit einen Sonderpodcast machen.
Wer ist denn der nächste Trainer, der rausfliegt eigentlich?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine sehr interessante
Frage. Jena hat gewechselt, Chemnitz hat gewechselt.
Reisinger.
Glaube ich nicht, der ist ein Vertrauter von Ponom. Finde ich auch irgendwie blöd, wenn die jetzt da drauf setzen. Aber klar ist natürlich, dass sicherlich in
so 5 Trainerwechsel gab es schon
dieses Jahr? Also Münster habe ich gesagt, ganz schwierige Situation.
Ich meine das mit Reisinger nicht böse. Ich mag den total, ein echt kommunikativer, guter Typ, absolut. Nur, du siehst, wie Uerdingen da unten reinrutscht. Effenberg ist neu da. Das schreit danach, dass man möglicherweise, wenn dieser Trend anhält, reagiert.
Da hast du vollkommen recht. Würzburg hat sich gefestigt, Zwickau, da weiß man von vornherein, was los ist. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt drauf gucke, Münster und Uerdingen, das könnten so ein bisschen die die Kandidaten sein, weil die anderen Meppen oder sowas, die also das ist ja die allerletzte Patrone, bis so ein Verein dann mal irgendwie überhaupt reagieren würde da drauf. Ne, glaube ich auch nicht. Magdeburg und Rostock muss man natürlich immer aufpassen, die haben beide Ambitionen nach oben. Wenn es da, also Krämer hat jetzt das Spiel wieder verloren, nachdem man nach dem Derby gedacht hat, die schaffen den Anschluss nach oben. Aber ich würde mir für alle wünschen, dass sie bis zum Schluss bleiben.
Zumindest bis nächsten Dienstag. Das wäre ganz gut, dass wir nicht schon wieder eine Sonderfolge aufnehmen müssen.
Ich verbringe so gern Zeit mit euch. Also von daher, Sonderpodcast immer gern genommen.
Das war der Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast für heute. Wir verabschieden uns und hören uns dann nächste Woche wieder. Trotz Länderspielpause, Markus, machen wir das, ne?
Das machen wir auf jeden Fall. Wir können uns ja dann schon freuen auf den anstehenden Spieltag. Und da gibt's ja dann das Südderby. Kölner mit seinem ersten Spiel, die Münchner Löwen, können wir vielleicht auch mal gerade werben, bei Magenta Sport für alle umsonst zu sehen, freigeschaltet, das Derby Münchner Löwen gegen Bayern 2.
Also frei auch für die Mitarbeiter von unserem Partner Sport 1.
Durchaus.
So, dann habt ihr jetzt eine Woche Zeit, uns bei Instagram zu liken, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Sehr schön.